ARD Sounds.
Neuer Zivildienst, das ist dran an den Plänen der Bundesregierung.
Klimaanlage AD, in München werden Gebäude mit Fernkälte heruntergekühlt.
Und Proteinriegel, Proteinpizza und Co. Wie sinnvoll sind Eiweißprodukte?
15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Guten Morgen von uns, Annika und Sebastian. Heute ist Mittwoch, der 5. August. Schön, dass ihr uns zuhört.
Schönen guten Morgen. Und wir starten rein mit etwas, das es früher schon mal gab und dann aber zusammen mit der Wehrpflicht weggefallen ist, dem Zivildienst. Da gibt es nämlich ganz, ganz, ganz vage Pläne der Bundesregierung, wie ein neuer Zivildienst aussehen könnte.
Wichtig dabei, das sind erstmal nur erste Überlegungen, denn es braucht gerade keinen Zivildienst, weil es eben auch keine Wehrpflicht gibt. Wer zur Bundeswehr möchte, kann da im Moment freiwillig hingehen, die freuen sich auch über mehr Leute. Aber falls sich auf die Art nicht genug Soldaten finden, kann es auch sein, dass die Wehrpflicht im Notfall wieder aktiviert wird. Und dann müsste auch ein neuer Zivildienst eingeführt werden für alle, die diesen Wehrdienst verweigern. Also ist noch Zukunftsmusik, aber wir dröseln euch mal auf, was die Bundesregierung sich so überlegt hat.
Der Zivildienst früher, vor 2011, der sah so aus: Alle Männer, die nicht zur Bundeswehr wollten, obwohl sie körperlich in der Lage gewesen wären, also die nicht ausgemustert worden sind, so heißt das, die mussten einen Ersatzdienst machen. Und das war der Zivildienst. Und die Zivis, die konnten dann bei Rettungsdiensten in der Pflege oder in Kindergärten oder Schulen arbeiten.
Ja, kann ich mich noch gut erinnern. Und bei Verbänden, die eben solche Einrichtungen vertreten, hat die Bundesregierung sich jetzt mal wieder umgehört. Also die Johanniter, die Malteser, die Arbeiterwohlfahrt AWO oder der Bund für Umwelt- und Naturschutz BUND. Und die wurden gefragt, ob sie das mit dem verpflichtenden Zivildienst theoretisch stemmen könnten.
23 Verbände wurden gefragt und fast alle haben auch gesagt, dass sie grundsätzlich bereit wären, Zivildienste anzubieten und dass sie das auch organisatorisch hinkriegen würden. Und ich denke mir halt auch, ja gut, die kriegen zusätzliche Arbeitskräfte, was sollen die denn dagegen haben? Gerade in diesen Branchen freuen die sich doch darüber. Und im besten Fall läuft es dann noch wie bei Volkan Karakaya aus Krefeld.
Ich war der letzte Jahr, den Zivildienst machen musste. Gefreut habe ich mich in dem Moment nicht, aber ich muss sagen, im Endeffekt war es eine gute Entscheidung, weil ich dadurch zu meinem Beruf gefunden habe, weil ich jetzt Pflegefachmann bin.
Das ist auch Bilderbuchgeschichte.
Ja, super. Ich habe mehrere Freunde, bei denen das so ähnlich gelaufen ist. Und über solche Leute wären die Verbände ja auch super froh. Aber man muss schon sagen, es ist ja auch noch vieles ungeklärt. Also wie das mit der Bezahlung genau aussehen soll oder solche Sachen, da haben die Verbände auch schon gesagt, grundsätzlich sind wir bereit, aber die Details müssen dann auch passen.
Ja, und manche Verbände haben auch noch so eine kleine Sorge, dass der Zivildienst die Freiwilligendienste komplett ablöst, die es jetzt gerade aktuell gibt. Es gibt ja den Bundesfreiwilligendienst BUFDI oder das Freiwillige Soziale Jahr zum Beispiel, das FSJ. Und das machen gerade freiwillig, ne, steckt ja auch im Namen, immerhin auch 90.000 Menschen jedes Jahr.
Die Verbände sagen halt, naja, wenn Leute die Arbeit freiwillig machen, haben die eine andere Motivation hier zu arbeiten, als wenn sie es verpflichtend machen müssen. Bestenfalls wird beides gut miteinander verknüpft, sodass es auch weiter genug Freiwillige gibt. Das mit der Verpflichtung, damit tun sich auch diese jungen Männer aus Dortmund schwer.
Wenn es Pflicht ist, ist es ein bisschen schwierig, ne? Aber so würde ich das schon gut finden eigentlich.
Aber ich würde sagen, dass das halt verpflichtend ein bisschen, bin ich kein Fan von, sage ich ehrlich. Sollte aber nicht zu lange gehen, würde ich sagen. Also 3 Monate, höchstens ein halbes Jahr, würde ich sagen.
Ja, das mit der Länge, das war früher übrigens so, dass die Männer mindestens genauso lange Zivildienst machen mussten, wie sie auch zum Bund gemusst hätten. Das waren teilweise 12 Monate, teilweise 15. Das hat sich mit der Zeit auch geändert.
Aber nochmal, Zivildienst würde es erst wieder geben, wenn es die Wehrpflicht wieder gäbe. Hat das Familienministerium auch nochmal bestätigt. Nach der Sommerpause wollen sie dann vorstellen, wie dieser Zivildienst in dem Fall konkret aussehen soll.
Heute Nacht war es wieder warm. Zu warm für meinen Geschmack. Ist ja nicht das erste Mal in den letzten Wochen, dass es für viele Leute ohne Klimaanlage gar nicht so leicht war, vernünftig zu schlafen.
Ja, wir haben aber eine coole Möglichkeit gefunden, dagegen was zu machen, von der ich zumindest noch nie was gehört hatte. In München sorgt nämlich die Stadt für Kühlung in einigen Häusern und zwar mit Hilfe eines Fernkältenetzes.
Und das funktioniert so, da wird kaltes Wasser aus der Isar und dem unterirdischen Stadtbach gezogen. Dieses Wasser gibt dann seine Kälte an einen anderen Wasserkreislauf ab, also das Flusswasser kühlt anderes Wasser runter. Und bei den Kundinnen und Kunden kommt dann kaltes Wasser an, aber eben nicht das Flusswasser selber, sondern das, was runtergekühlt wurde.
Ja, und damit werden die Räume zum Beispiel im Krankenhaus gekühlt, im Grunde wie eine Heizung, nur in kalt. Dabei wird das Wasser wärmer, während es halt die Räume kühlt und fließt dann anschließend zurück. Da wird es dann wieder runtergekühlt und der Kreislauf fängt wieder von vorne an.
Das ist eigentlich ziemlich schlau, ja, wenn man so drüber nachdenkt. Und diese Technik wird zum Beispiel in Hotels, Rechenzentren, Kaufhäusern, Museen, Krankenhäusern und Bürogebäuden genutzt. Es funktioniert auch bei Wohnhäusern, wird da aber noch nicht so oft angewendet.
So wie wir das eben erklärt haben, funktioniert es in München. Generell funktioniert Fernkälte überall schon ähnlich. Da gibt es aber unterschiedliche Systeme. Wir bleiben jetzt aber bei der Anlage in München, damit es nicht zu kompliziert wird.
Und da fließt das Wasser aus der Anlage 5 Grad wärmer raus, als es reingeflossen ist. Da kann man sich jetzt fragen, Moment mal, da wird ja dann der Fluss wärmer. Und das ist auch in Teilen so. Aber die Stadtwerke München sagen, da fließt so viel Wasser durch, dieses im Vergleich wenige leicht erwärmte Wasser vermischt sich schnell mit dem übrigen Wasser.
Und das Wasser wird wohl weit weniger erwärmt, als es die strengen Umweltauflagen erlauben. Am meisten Auswirkungen auf die Wassertemperatur im Fluss hat immer noch die Lufttemperatur und die Sonneneinstrahlung.
Der Münchner Oberbürgermeister, der möchte dieses Fernkältesystem jetzt auch auf noch mehr Gebäude ausbauen. Dafür müssten sich die Leute aber erst noch die passende Technik zu Hause einbauen lassen. Das kann sich allerdings lohnen. Fernkälte kann nämlich eine klimafreundliche Alternative zu Klimaanlagen sein. Fernkälte verbraucht nämlich im Vergleich dazu deutlich weniger Strom.
Wir brauchen ungefähr nur ein Drittel des Strombedarfs, wie wenn es die Kunden dezentral erzeugen, weil wir hier eben größere Anlagen haben.
Das war Stefan Bierle von den Stadtwerken München.
Auf der anderen Seite ist der Ausbau von Fernkälte allerdings ziemlich aufwendig und teuer. Deshalb lohnt sich das System vor allem in dicht besiedelten Gebieten, weil sich die hohen Kosten auf viele Gebäude verteilen, die nah beieinander liegen.
München ist trotzdem nicht die einzige Stadt, wo es Fernkälte gibt. In Chemnitz und Hamburg gibt es zum Beispiel schon ganz lange so Fernkältesysteme, auch wenn die technisch eben ganz anders funktionieren.
Grundsätzlich funktioniert Fernkälte aber so ähnlich wie Fernwärme, nur eben temperaturmäßig in die andere Richtung. Und Fernwärme gilt als ein wichtiger Baustein, damit Deutschland seine Klimaziele erreichen kann, weil das eben klimaschonend ist. Die Kühlung von Gebäuden spielt da bisher kaum eine Rolle.
Aber wenn man sich diese ganzen Hitzerekorde anguckt, dann könnte das in Zukunft ja wirklich noch interessant werden. Und Fernkälte ist eben eine sehr klimafreundliche und nachhaltige Alternative zu Klimaanlagen. Und wenn wir mehr davon haben wollen, dann müssen wir aber neue Netze bauen. Und Fernwärmenetze, die es schon gibt, die könnten dann so umgerüstet werden, dass sie auch Fernkälte verteilen könnten.
Unsere Kurznachrichten.
Aus Sorge um den eigenen Arbeitsplatz gründen in Deutschland wieder mehr Menschen eine eigene Firma. Das steht im Gründungsreport der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Die Rheinische Post berichtet darüber. 2025 gab es 20.000 Firmengründungen mehr als noch 2024. Und ungefähr ein Drittel von den Leuten, die sich selbstständig machen, sagt, naja, sieht halt schlecht aus mit beruflichen Alternativen. Das sind so viele Menschen wie schon lange nicht mehr.
Beim Weltfußballverband FIFA geht das hin und her um und mit Präsident Gianni Infantino weiter. Mehrere englische Medien berichten, dass Infantino zu einer Krisensitzung eingeladen hat. Es sei aber unklar, was er dort besprechen will. Der FIFA-Chef hat den Europäischen Verband und andere gegen sich aufgebracht, weil er Anteile an den Fußball-Weltmeisterschaften an Investoren verkaufen wollte. Mittlerweile geht es auch darum, ob Infantino noch seinen Posten behält.
Heute Morgen könnte ein Teil einer SpaceX-Rakete ungeplant auf dem Mond einschlagen. Es geht um ein Raketenteil, das seit anderthalb Jahren im All unterwegs ist. Normalerweise verglühen solche Teile in der Erdatmosphäre. Dieses Mal haben aber Anziehungskräfte und die Sonnenaktivität dafür gesorgt, dass das Raketenteil in Richtung Mond fliegt. Es soll heute Morgen um kurz nach 8:30 auf der Mondoberfläche einschlagen. Und Experten von der US-Raumfahrtbehörde NASA sagen, dass man die Staubwolke nach dem Einschlag wahrscheinlich mit einem Teleskop von der Erde aus sehen kann.
Im Supermarkt werden wir mit Proteinprodukten zugeschmissen. Proteinjoghurt, Proteinriegel, Proteinpulver, aber auch Proteinbrot, Proteinkaffee und Proteinpizza.
Und noch mehr.
Ja, noch viel, viel mehr. Ich habe so ein bisschen den Überblick verloren, muss ich sagen. Was ich aber weiß, weil ich mich hier für diese Folge genauer damit beschäftigt habe, so richtig sinnvoll, ja, das ist das meiste davon eigentlich nicht.
Vielleicht starten wir mal mit der absoluten Basis. Protein heißt auf Deutsch einfach nur Eiweiß. Das ist dasselbe, auch wenn das nicht so fancy klingt. So. Und Eiweiß stellt unser Körper nicht selber her. Das funktioniert nicht. Das müssen wir essen oder trinken, sonst kann der Körper keine Muskeln, Knochen oder sowas aufbauen.
Heißt also, grundsätzlich ist es total sinnvoll, dass wir darauf achten, dass wir genug Eiweiß bekommen. Da kommt aber schon das dicke, fette Aber hinten drauf. Es ist kein wirkliches Problem, genug Protein zu bekommen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung schreibt zum Beispiel, die meisten Menschen in Deutschland nehmen sowieso schon mehr Protein zu sich, als sie eigentlich brauchen. Selbst Sportler kriegen es auch ohne Zusatzstoffe gut hin, genug Eiweiß zu bekommen.
Es gibt aber verschiedene wissenschaftliche Ansichten dazu, wie viel Eiweiß nun welcher Mensch in welchem Alter genau braucht, um Muskeln und Knochen zu erhalten oder sogar zu stärken und ob wir nicht generell weniger Kalorien brauchen, dann im Verhältnis aber mehr Eiweiß.
Wenn ihr euch da genauer informieren wollt, wir verlinken euch eine Folge vom Wissenschaftspodcast Quarks Daily, da gibt es mehr zu dem Thema.
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung ist auf jeden Fall sehr kritisch bei den Produkten mit Proteinzusatz und sagt, gerade in denen sind ganz oft sehr, sehr viele Sachen, die gar nicht gesund sind. Zucker und Geschmacksverstärker zum Beispiel. Und die Wissenschaftler sprechen da von stark verarbeiteten Lebensmitteln, also industriell hergestelltes Essen im Gegensatz zu frischen und natürlichen Lebensmitteln.
Stimmt. Der Proteinpudding, den ich mir ein paar Mal reingezogen habe, der war auch... Oh, lecker süß. Ich habe gedacht, super, ist ja gesund, wird schon passen.
Es war ja auch ein Pudding. Also was erwartest du denn?
Aber Protein stand auch drauf. Naja, haut wohl nicht so hin, wie ich das gedacht habe.
Nee.
Ja.
So, und warum gibt es dann trotzdem so viele Proteinprodukte? Weil wir es kaufen. Weil du zum Beispiel diesen Proteinpudding.
Ja, jetzt nicht mehr.
Kaufst. Also du warst dann nicht der Einzige, der da beim Pudding zugegriffen hat. Der Umsatz mit Proteinprodukten, der ist bis März 2026 in einem Jahr um 20% gestiegen. Bei Produkten ohne Proteinhinweis waren es im gleichen Zeitraum nur 2%. Ganz krass übrigens bei Kaffee. Instant-Kaffee mit Proteinzusatz, der hat sich 4-mal mehr verkauft als Fertigkaffee ohne Zusatz.
Abgefahrene Zahl. Mhm. Solche Zahlen machen es für Hersteller natürlich reizvoll und sie können deutlich mehr für die Sachen nehmen. Also gerne mal 40% Aufschlag dafür, dass zusätzliches Eiweiß in den Produkten ist, steht in einer Rechnung von einem Marktforschungsinstitut.
Und wirklich besser schmecken tut es ehrlicherweise auch nicht. Wenn ich jetzt mal überlege, wie so ein Eiweißbrot schmeckt im Vergleich zu einem anderen normalen Körnerbrot, ich bin nicht so Fan, muss ich ehrlich sagen.
Letztens frische, selbstgemachte Eiweißbrötchen gegessen.
Ja, komm, das ist ja jetzt wieder was ganz anderes. Wir reden ja jetzt hier von stark verarbeitetem Kram.
Ja, okay.
So, was nehmen wir jetzt mit? Es ist viel besser, wenn wir statt Lebensmitteln, wo Protein nachträglich einfach reingekippt wird, natürliche Sachen essen. Also zu viel Eiweiß ist jetzt wirklich kein großes Problem für den Körper, das kriegt er hin. Aber besser als diese Zusätze sind zum Beispiel Erbsen, Bohnen und Linsen, Lebensmittel, wo eh schon viel Eiweiß drin ist.
Ja, natürliche Lebensmittel sind eben generell besser für den Körper als stark verarbeitetes Essen. Und in dem Fall ist es ja auch noch günstiger, haben wir schon drüber gesprochen. Es gibt auch Forschung dazu, dass so klassische Kombis aus tierischem und pflanzlichem Eiweiß besonders gut sind. Kartoffeln und Spiegelei, Rindfleisch mit Kartoffeln und Getreide mit Milch zum Beispiel.
Jetzt habe ich Hunger.
Ja, ich auch.
Vielen, vielen Dank für all eure Nachrichten zum Thema Kirchenglocken in der Nacht. Da haben wir ja gestern drüber gesprochen. Und eine Sache müssen wir dann nochmal deutlich machen. Darauf haben einige von euch uns auch hingewiesen. Kirchengeläut, das hier, das ist was anderes als das Uhrzeitenschlagen, was ja nachts passiert. Das hätten wir ein bisschen genauer betonen müssen, dass das wirklich zwei unterschiedliche Sachen sind.
Andererseits, es klingt halt auch so toll, ne?
Ja.
Das will man noch hören.
Das klingt schöner als das Schlagen.
Ja, trotzdem. Also, wir haben ja euch dafür, um solche Sachen dann auch zu klären. Vielen Dank fürs genaue Hören. Zum Beispiel an Anja in die Nordpfalz. Anja ist jetzt unsere 15-Minuten-Glockenexpertin. Haben wir gerade für uns beschlossen. Die betreut selbst eine mehr als 200 Jahre alte Schlaguhr, die in ihrem Gemeindeturm hängt. Und sie sagt, dieses Gottesdienstgeläut ist im wahrsten Sinne des Wortes ein ganz anderer Schlag.
Das ist nicht vergleichbar mit dem Stundenschlag, bei dem eine oft noch mechanische Uhr einen kleinen Hammer antreibt und der schlägt die Glocke einzeln an. Also einmal für 1 Uhr, zweimal für 2 Uhr und so weiter. Und manche Uhren schlagen auch halbe oder wie in diesem Fall sogar Viertelstunden. Und das kann natürlich schon als störend empfunden werden. Aber es ist trotzdem was ganz anderes als Glockengeläut.
Okay, Unterschied kapiert. Vielen Dank, liebe
Vielen
Anja.
Dank. Und das Thema mit den nächtlichen Glocken, das hat viele von euch interessiert. Alle Nachrichten können wir hier gar nicht vorlesen oder abspielen. Wir haben aber wirklich alles gelesen und wir haben uns sehr gefreut.
Und wir bemühen uns auch zu antworten. Ricky schreibt zum Beispiel auf Spotify, ich persönlich finde Kirchenglocken auch eher beruhigend und ich habe die Kirche direkt vor meinem Fenster. Man gewöhnt sich dran, irgendwann hört man sie nicht mehr.
Viele von euch haben auch geschrieben, dass ihr die Glocken okay findet und euch eher die ganzen anderen Geräusche und Lärm in der Nacht stört.
Stefanie vermisst im Urlaub sogar die Glocken von daheim und findet es Quatsch, sich über Glocken zu beschweren.
Glocken vermissen tut auch Sarah, die mittlerweile in Hannover lebt, aber eine ganze Zeit in Regensburg in Bayern gewohnt hat. Das ist eine Stadt mit mehr als 50 Kirchen. Und Sarah schreibt dort, also in Regensburg, hört man jede 15 Minuten die Kirchenglocken von all diesen Kirchen und es klingt fast wie eine kleine Glockensymphonie.
Ach, tolles Wort. Uns müsst ihr nicht lange vermissen. Wir sind auch morgen wieder am Start. Bis dann.
Tschüssi.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.